Ich weiß nicht, wie du dich an diesem Sonntag fühlst, innerlich. Ob du ein freies Herz hast, freies Gewissen, im Frieden mit dir selbst, mit anderen Menschen, mit Gott bist. Ich weiß nicht. Man kann sich als Mensch vor Gott so sehr manchmal entfernt fühlen und manchmal auch vor seiner Heiligkeit absolut verloren fühlen oder von seiner Ewigkeit absolut abgeschnitten. Man lebt seinen Alltag, tut dies und jenes, man kommt sogar vielleicht auch in den Gottesdienst oder zu anderen Gemeindekreisen, praktiziert auch die sogenannten Punkte der Frömmigkeit im Alltag und dennoch innerlich spürt eine Trennung zwischen sich und Gott oder zwischen sich und Menschen oder zwischen sich und dem Himmel, den Verheißungen Gottes. Wie dem auch sei, wir sind heute hier zusammen und diese Tage beschäftigen uns mit dem Thema Gewissheit. Und damit verbunden Heilsgewissheit, Heilssicherheit. Wer am letzten Mittwoch dabei war, kann damit schon etwas anfangen. Und auch dieser Text hier, der rein illustrativ euch vor Augen steht, geht auch in die Richtung. Wir kommen darauf gleich zu sprechen. Wie auch immer du heute in diesem Gottesdienst da bist, mit welchem Stand deine Gewissheit oder mit welcher Erfahrung deine Heilsgewissheit, lass dir sagen, dass Gott möchte dich haben. Das möchte ich einfach so behaupten heute. Gott möchte dich haben. Um jeden Preis. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie es um dich steht, egal, was dein Herz über dich selbst sagt oder was die anderen Menschen über dich sagen oder egal, was die sogenannten jenseitigen Kraftfelder über dich halten mögen. Gott möchte dich haben. Er hat schon alles dafür getan, um dich zu gewinnen, für den Glauben an ihn, für die Beziehung an ihn. Und er setzt alles daran, um dich auf diesem Weg des Glaubens und in dieser Beziehung zu ihm zu behalten. Das ist das, was uns vorausgeht, schon seit jeher. Gott möchte dich und mich und alle Menschen haben und er hat schon viel dafür getan, damit er uns jeden Einzelnen gewinnt und behält. Ja, da hat er schon alles getan. Das Entscheidende, das, worauf es ankommt. Das, was ich selber nicht tun konnte, hat er für mich übernommen und hat schon getan. Und das finden wir in dieser Illustration mit dem bekannten Spruch aus Römer 8 deutlich dargestellt. Am Mittwoch haben wir das miteinander gründlich durchgesprochen. Wenn Gott für uns ist, das ist eine sehr kräftige Aussage, Gott ist für uns, wer ist gegen uns? Und dann wird das nochmal begründet. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er für uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es. Und jetzt ist wichtig, das nochmal so mit allen Ohren zu hören und mit dem ganzen Herzen zu verinnerlichen. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der uns verdammen kann? Christus Jesus ist es, der gestorben. Gott hat schon gehandelt. Gott hat schon investiert und getan, das, worauf es ankommt, um uns zu gewinnen. Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr. Nicht nur das Kreuz, was wir vor Augen sehen, soll unsere Beziehung zu Gott prägen, noch mehr, der auferweckt, der das Alte, das uns von Gott trennende, selbst den Tod überstanden hat, überwunden hat, auferweckt worden ist, demonstrativ die Macht des Todes bewältigt und noch mehr, der zu Rechten Gottes ist, das heißt, er sitzt auf dem Thron und regiert die Welt Er sitzt zwischen den ganzen Verhältnissen, die uns so ungünstig erscheinen, zwischen der jenseitigen und dieser Welt, zwischen den bösen Kräften und seinen Plänen für uns. Er sitzt dazwischen auf dem Thron und regiert. Und das Vierte, der sich auch für uns verwendet, der unser Rechtsanwalt ist, der für uns aufsteht, wenn uns jemand anklagt, der sagt, hier, ich habe für ihn es getan, er ist mein. Deine Anklagen können schon okay sein, weil er ist nicht perfekt. Er ist noch in der Welt dort unten. Aber ich habe ihn gerechtfertigt. Er gehört zu mir, er ist mein Kind. Wer? Niemand. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Hiro ist also das Zeichen, das Christus-Monogramm aus vielen Darstellungen an den Gräbern, an den Taufbecken in der ersten Christenheitszeit, wo die Christen sich einfach das so richtig ins Gewissen gebrannt haben. Hiro, die zwei ersten Buchstaben von Christos, der Retter, der Messias, der Erlöser der Welt. Er ist komplett über meinem Leben. Wie eine Stecknadel ist er auf meinem Herzen. Hiro, Jesus Christus, mein Herr. Er vertritt mich vor dem Herrn, auch wenn mein Herz mich verurteilt und alle anderen Kräfte und Mächte. Und das ist der kräftigste Zuspruch, den wir je in dieser Welt erhalten könnten. Der Zuspruch. Das ist unser Erbe. Wir werden erben das Reich Gottes. Wenn erben die Verheißungen Gottes, das ist unser Erbe. Er hat uns gewonnen für sich und er ist dabei, uns zu behalten, um jeden Preis. Und dessen kannst du gewiss sein, wenn wir über die Gewissheit sprechen, über Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Dessen kannst du dir sicher sein und dass die nicht von jemandem absprechen lassen, dass er für dich alles getan hat. Du bist gewonnen worden. Aber nun bist du dran. Das Leben geht weiter. Und wir sind in dieser Welt. Wir sind von ihm gesandt. Wir sind von ihm beauftragt worden, in dieser Welt entsprechend zu leben. Jetzt bist du dran. Was machst du in dieser Welt? Wie gehst du mit diesem Erbe um? Im Psalm 16 heißt es so schön, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist Herr, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf ein liebliches Land. Ja, mein Erbe gefällt mir. Das hast du. Aber was machst du damit? Wie lebst du damit? Wie gehst du um in dieser Welt mit deinem Erbe, mit deinem Status, mit dieser Befähigung Gottes in der Welt sein, aber nicht von der Welt? Und da habe ich die Folie 2, die erste Folie mitgebracht, die auch auf diese Thematik nochmal eingeht, vertiefend zu diesem Text, damit wir das Thema Gewissheit noch ein bisschen breiter miteinander besprochen haben. Elisabeth hat schon angeknüpft an dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Und da schreibt Paulus an den jungen Kollegen, der sich auch um diese Berufung bemüht und um entsprechendes, korrektes, richtiges und vollmächtiges Leben in dieser Welt als Christ bemüht. Paulus sagt ihm, wegen dieser Botschaft nehme ich auch dieses Leiden auf mich. Er sitzt gerade im Gefängnis, schreibt seinen Brief an den Timotheus aus dem Gefängnis heraus. Und er schreibt auch nochmal, dass er ein Apostel ist für diese Botschaft, eingesetzt von Gott, weil Gott vor der Urzeit schon bestimmt hat, dass er aus Gnade handeln wird und nicht nach unseren Werken. Sein Vorsatz war schon von Anfang an da, dass er uns eines Tages eine Gnade erweist und diese Gnade wird allen Menschen zuteil werden. Und das sagt er auch davor, vor diesem Text, denn wir haben empfangen nicht den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und in diese Gedanken tut er jetzt den jungen Timotheus mit hineinnehmen. Und ich leide deswegen dafür, weil das so kostbar ist, so wichtig ist für mich. Ich bin bereit, im Gefängnis zu sitzen und das auch mit meinem Leben zu bezahlen. Diese Kostbarkeit, dieses Erbe, was ich angenommen habe. Deswegen mein Thema Gewissheit, über die wir es heute sprechen und am Mittwoch, eine kostbare Gabe Gottes. Wegen dieser Botschaft nehme ich auch dieses Leiden auf mich. Und dabei schäme ich mich nicht dafür, sondern, und jetzt kommt die Gewissheit nochmal, ich bin überzeugt. Es steht einfach fest. Ich bin überzeugt, dass er, auf den ich mein Vertrauen setze, in der Lage ist, das, was er mir anvertraut hat, unversehrt zu bewahren. Bis zum großen Gottestag. Und mit diesem Zuspruch an den Timotheus, mit diesem persönlichen Zeugnis, mit dieser Herzenssprache eines großen Apostels, wirbt er jetzt mit Imperativen. Halte fest an dem Vorbild der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast. Klammer auf, es gab eine ganze Menge andere Apostel, die auch als Pseudo-Apostel genannt werden, die auch nicht die gesunde Lehre vermittelt haben, die wieder in die Gesetzmäßigkeit führen wollten, wieder in diese Spaltung zwischen Gewissen und der Verheißung, zwischen Ist und Soll, wieder diese Keile hineingeschoben haben, dass die Menschen wieder von irgendwelchen Mächten und Kräften beherrscht und bestimmt werden und nicht die Gnade Gottes, nicht die Liebe Gottes, die frei macht. Nicht der Geist Gottes, der Freimütigkeit, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, nicht der Knechtschaft. Klammer zu. Und nochmal die Klammer auf, auch solche Apostel gibt es bis heute genügend. Zweiter Klammer zu. Halte fest an dem Vorbild der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast. Sie, diese gesunde Lehre, entfaltet sich im Vertrauen auf Gott und der tatkräftigen Liebe, die in Jesus Christus wohnt. Bewahre dieses wunderbare Gut, das dir anvertraut ist. Nicht allein aus deiner Kraft und deiner Bemühung, sondern durch den Heiligen Geist. Nicht an den du nur einfach denkst, von dem du einfach weißt oder ab und zu in seine Berührung kommst. Der in dir wohnt. Das sind Fakten. Das sind Fakten zu dem Themenbereich Gewissheit, Heilsgewissheit, Heilssicherheit. Wenn wir diese Fakten missachten und nicht so betonen, werden wir wie auf einer Schaukel immer wieder hin und her geworfen und sehr verunsichert. Paulus ringt hier um diesen einen zentralen Punkt. Unsere starken Verwurzelung in den Zusagen Gottes, die Gott bereits eingelöst hat, viermal christologisch, Christus ist gestorben, auferstanden, sitzt auf dem Thron und setzt sie für uns ein und der dabei ist, sie zu bewahren, zu verwirklichen. Ich bin dessen sicher, dass er in der Lage ist, als Gott, er ist fähig, das mir anvertraute Gut bis zuletzt zu erhalten in mir. Aber das geschieht nicht ohne mich, nicht ohne meine Zustimmung, nicht ohne meine Umstellung, nicht ohne mein Mitmachen, Mitgehen. Wer würde einen in eine Richtung ziehen, wenn er katastrophal und generell und absolut in eine andere Richtung gehen möchte? Da würde jeder vernünftige Mensch nach vielen Versuchen sagen einfach, okay, das lohnt sich nicht, das bringt nichts. Geh deine Richtung. Gott möchte auch uns gewinnen, dass wir zustimmen zu seiner Richtung, dass wir mitgehen, dass wir uns nicht nur mitzehren und immer neu überzeugen und vielleicht diktatorisch zu etwas drängen lassen müssen. Gott lädt uns immer wieder mit seinem Zeugnis, mit seinem Vaterherz, mit seinem Geist, mit seinem Wort, mit der Erfüllung des Lebens immer wieder ein. Er imponiert uns mit seinem Vaterherz, mit seinem ganzen Plan für unser Leben, dass wir einfach dem zustimmen und folgen, freiwillig, von ganzem Herzen, dass wir mit ihm möglichst eins sind. Und deswegen kommt Paulus hier mit seinem glänzenden Apostelzeugnis: Ich bin Paulus, der alles durchstanden hat, durchlitten hat, auf dem ein Zeugnis und Glaubwürdigkeit ruht. Ich bin mit dieser Autorität vor dir und lade dich und werbe dich, folge dieser Lehre nach, diesem Vorbild von mir nach. Das hat sich ausgezahlt, das hat sich gelohnt, das ist so an mir. Ich kann sogar im Gefängnis diese Gedanken festhalten und in ihnen aufgehen, innerlich. Und auch praktisch, er betet noch im Gefängnis für alle seine Gemeinden und auch für Timotheus. Ich bete für dich, dass das in dir aufgeht, was schon deine Mutter und Großmutter geglaubt und gelebt haben. Das ist ein Vorbild. Mit dem versucht er auf den jungen Menschen aufzuglänzen und ihm imposant zu erscheinen. Es lohnt sich auch für dich. Du bist noch jung, du hast gerade vielleicht 20 Jahre erreicht. Er selber ist vielleicht schon 50 oder so. Es lohnt sich auch für dich, diesen Weg zu gehen. Ich bin überzeugt, auf diesen Gott ist hundertprozentig Verlass. Gott macht keine halben Sachen. Glaube mir. Deswegen wird auch in der Bibel gesagt, orientiert euch an den Vorbildern euren Glaubens, die vor euch gehen. Und seht, wie sie gelitten haben für das Evangelium und wie sie das gelohnt hat. Haltet durch. Ihr werdet nicht über euer Vermögen versucht. Sie haben bestanden, Gott hat zu ihnen gestanden, ihnen Kraft gegeben, Möglichkeiten und alles, was sie gebraucht haben. Und es wird auch euch geschehen. Ihr seid nicht euch allein überlassen. Der Heilige Geist lehrt in euch und wohnt in euch. Und ihr dürft euch an der gesunden Lehre orientieren. Halte fest, diese gesunde Lehre. Wenn du diese gesunde Lehre nicht mehr im Blick hast, wenn du dich nicht nach ihr orientierst, wirst du nur noch unsicher für dich selbst und für die anderen Menschen. Es gibt so viele Spekulationen, wie man die Heilige Schrift auslegen kann. Es gibt so viele verschiedene Deutungen, wie man das Wort Gottes auch praktizieren kann, befolgen kann, umsetzen kann. Und viele Menschen tendieren dazu, zu Buchstaben zu wechseln, zum Gesetz, zum Muss, zur Pflicht und damit auch wieder zu Angst machen. Wenn du nicht, dann wird dir. Im Himmel sowieso bist du schon nicht sicher, dass du da ankommst. Und jetzt hast du für jede deine Krankheit, für jeden deinen Unfall, für alles, was dir nicht gelingt, eine Strafe. Und wenn man auf diese Schiene sich bewegt, es ist absolut glattes Eis. Du wirst niemals auf den Beinen stehen können. Du wirst immer irgendwie ausrutschen, wenn du auf die Werkgerechtigkeit achtest. Auf dein Tun, was du musst und was du solltest und was von dir alle erwarten und Gott sowieso. Und wie willst du seine Heiligkeit sättigen? Wann wird er mit dir überhaupt zufrieden? Dieses Maß gibt es einfach nicht. Und das weiß Gott auch. Und seine Liebe kommt und sagt, du bist mir so wertvoll, dass ich das alles für dich übernehme. Und halte fest an diese gesunde Lehre der Gnade, der Liebe, dass das, was unsere Beziehung mit Gott ausmacht, von ihm schon vorausgegangen ist und für mich schon wie ein Raum, in den ich hineingeführt werde, existiert. Ich muss in diesen Raum hineingehen und meinen Platz finden und ihn einnehmen und darin mit meinen Lebenswünschen und Lebensvorstellungen aufgehen. Mich mit diesem Raum verbinden, wie zu Hause fühlen. Das ist meine Daseinsbestimmung, dieser neue Raum. Ich bin schließlich vom Alten zum Neuen gewechselt worden. Gott ist schon unterwegs gewesen vor mir, hat das für mich erschlossen. Er ist vorausgehender Gott. Ich folge ihm. Es kommt nicht auf das, was ich hinterher mühsam ihm irgendwie erfülle, um Gefälligkeit zu erreichen, sondern was ich mit ihm zusammen, mit ihm gehend in diesen Räumen, für mich von ihm aus ausgehend annehme und suche zu verwirklichen. Mit meinem Leben, mit meinen Wünschen, mit meinen Bemühungen. Halte fest diese gesunde Lehrrichtung, das Vorbild, buchstäblich heißt es das Muster der gesunden Lehre. Und derselbe Paulus argumentiert an vielen Stellen genau mit den gleichen Gedanken gegen die Irrpropheten, gegen die Irrlehrer, gegen die Menschen, die die Gnade verwerfen oder in Frage stellen und andere Komponenten als die Schwerpunkte des Glaubens herausbauen und auf Podest stellen. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass man das verfolgen kann. Bewahre, wie eine kostbare Perle. Eine kostbare Perle versteckt man in einer Schatulle und vielleicht sogar in einen Schrank, unzugänglich gemacht, dass man richtig die bewahrt, weil sie ihm so wichtig ist. Bewahre diese kostbare Perle für dich. Und nicht nur menschlich, sondern durch den Heiligen Geist. Dieses wunderbare Gut, das dir anvertraut worden ist, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Das heißt, öffne dich seinem Wirken. Stimme immer wieder ein in die Gedanken, die der Geist dir öffnet, von der Schrift her, von der Erfahrung Gottes, von der Erfahrung dessen, was sich mit Gott in deinem Leben bewährt hat und auch, was sich bewährt hat in dem Leben mit deinen Vorfahren. Bewahre das, was Gott dir schon so vielseitig geschenkt hat. Stimme dem einfach ein und richte deine Lebensführung darauf aus. Warum ist das so wichtig, die Heilsgewissheit zu haben, wie generell mit einer guten Gewissheit zu leben? Warum? Ja, das ist unser tägliches Brot. Tägliches Brot für die Seelennahrung, für die Seelenruhe, für den Frieden in mir und für den Frieden, den ich anderen Menschen dadurch auch ausstrahlen werde. Wenn meine Seele nicht befriedet ist, wenn mein Gewissen mich verurteilt und lauter ist als die Zusagen Gottes, wenn ich auf dem Werk meiner Gerechtigkeit mehr gründe als auf der Gnade der Gerechtigkeit, dann bin ich für andere Menschen einfach ein unruhiger Geist. Meine Worte und meine Handlungen sind entsprechend. Es ist das Brot für deine Seele, dass Gott dich stillt und ausbalanciert, dass du in dir selbst ruhend bist. Glückseligkeit, spricht an der Stelle Paulus, dass du in dir glückselig bist, ausbalanciert, weil du auf die Gnade Gottes dich gelegt hast und dankbar bist. Und dass du erfahren hast, diese eine Richtung ist die einzige Richtung, die zum richtigen Ziel führt, wie der Kompass. Den Kompass kannst du nicht irgendwie bestechen. Wie du ihn immer drehst, der Zeiger richtet sich immer nach dem Norden aus. Und wenn du dem folgst, kommst du auch in die richtige Richtung an. Wenn du dem nicht folgst, dann wirst du immer wieder auf Irrwege kommen. Und das kann manchmal dramatisch sein. Warum? Weil das für dich das Brot für die Seele ist und damit näherst du auch die anderen und weil das für dich die richtige Richtung ist an das Ziel, das Gott uns vorbestimmt hat. Und das hilft dir, auch mitten in den Verführungen an diesem Ziel zu bleiben. Und gerade heute tendieren viele Christen wieder in die Richtung zu gehen, Werkgerechtigkeit. Wir müssen wieder selber mehr aktiv sein und mehr Christen sein und mehr leuchten. Und das heißt Ethik so und so und alles andere. Die Welt ist so divers geworden und wir kommen nicht mehr damit zurecht. Wir müssen umso radikaler sein jetzt. Ja, wir sollten einen Schliff haben. Wir sollten auch eine Klarheit haben. Wir sollten auch wirklich versuchen, die Werte der Bibel maximal umzusetzen. Aber nicht kultisch geistlich, dass wir damit unsere Richtigkeit und unsere Verdienste im Himmel erlangen. Dieser Trend geht manchmal zu sehr sogar in die rechte Richtung. Dass manche Christen so sehr die christliche Welt und christliche Werte retten möchten, dass sie sogar ohne groß nachzudenken die Parolen von AfD tragen und einfach sie wählen. Und darüber gibt es eine ganze Menge Fernsehsendungen, die auch manchmal übertrieben sind, aber da ist was dran. Und davor muss man sich selbst auch warnen und Abstand nehmen, um zu halten die gesunde Lehre und um zu bewahren eben diese Richtungen, die Gott uns vorgegeben hat. Es gab Zeiten, wo Christen auch sehr linksorientiert waren. Zu viel Gebot, zu viel Formen, zu viel Verlangen von uns in den Gemeinden. Wir möchten nur Freiheiten haben. Denkt an die 70er, die 80er Jahre, was auch für Aufbrüche waren. Sehr liberal, war auch nicht okay. Wenn du dieser gesunden Lehre, diesem gesunden Muster folgst, in Gnade und Liebe und dem, was Jesus für uns getan hat, hast du die Möglichkeit der Irrlehren nach links oder nach rechts, nach oben oder nach unten zu widerstehen, weil du die erkennst. Du hast ein Muster der gesunden Lehre. Wie macht man das? Es ist schwierig, das zu balancieren, weil wir so unterschiedlich denken, so unterschiedlich auch glauben und so unterschiedlich auch die Bibel auslegen und auch leben. Der eine so, der andere so. In einer Gemeinde, aber auch noch mehr in den verschiedenen Gemeinden. Wir kommen nicht drum herum, dass wir drei Punkte dabei für uns festhalten sollten. Wie schaffe ich diese Heilsgewissheit, diese Heilssicherheit, die Gewissheit in mir überhaupt zu pflegen und die Balance zu halten? Es wird immer wieder Schwankungen geben, aber es geht nur darum, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und das ist der Punkt 1. Das A und O ist das persönliche Reden mit Gott. Man merkt, Paulus hat hier viel mit Gott gesprochen. Deswegen ist er überzeugt. Wenn ich persönlich mit Gott rede, über diese Themen und auch über anderen, dann schütte ich mein Herz vor ihm aus. Ich darf meine Zweifel aussprechen. Wir haben auch auf der Tafel da notiert, dass Zweifel gehören zur Gewissheit dazu. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen, wie was ist richtig und bin ich richtig, gehört dazu. Nur das muss ausgesprochen werden, anvertraut werden dem, der die Herzen kennt und dem, der die Verhältnisse dieser Welt kennt. Sprechen mit Gott ganz persönlich über Zweifel, über Unsicherheiten, über eigenes Versagen und auch nicht verschweigen, wo man auch wirklich Fehler gemacht hat. Bewusst aussprechen, Herr, ich habe mich schuldig gemacht. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe Mist gebaut. Vielleicht sogar, ich habe dich verraten. Oder ich habe dir eine Zeit lang meinen Rücken gedreht. Sprich das einfach vor Gott aus. Oder ich bin einfach lau geworden und ich kümmere mich um mein Profil überhaupt nicht mehr. Ich schwimme nur so mit irgendwo. Sprich das einfach aus vor Gott. Alle Zweifel, alle Unsicherheiten, alle Ungenügsamkeiten, alle Versagen. Und du wirst hören, dass aufgrund dieser gesunden Lehre, aufgrund der Gnade Gottes und der Gerechtigkeit, aufgrund seiner Treue, du zu hören bekommst, wenn wir unsere Sünden vor ihm aussprechen, wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen, dann ist er treu. Eben Gnade, sein Vorsatz. Dann ist er treu. So wird er uns vergeben. Alle Schuld, Absolution, wir sind wieder frei. Aber wir müssen das tun, davon Gebrauch machen, mit Gott sprechen. Das muss keine schlimme Sünde sein, keine Abkehr von Gott, aber auch über diese kleinen Unsicherheiten. Einfach mit Gott reden und wir merken, wie der Frieden zurückkehrt. Die Seele wieder ausbalanciert ist und du merkst, meine Messschnüre sind gefallen auf ein liebliches Land. Hier zu sein, im Bereich der Gnade und der Liebe Gottes, der mich rechtfertigt, der mich frei wäscht, ist gut für mich. Es ist ein liebliches Land. Heilland. Das zweite ist, die Bibel lesen und die Bibel verinnerlichen. Die Bibel auf eigene Lebenssituation beziehen. Richtig Verheißungen Gottes übernehmen. Sie gelten nicht allgemein für die Welt. Sie gelten nicht allgemein für Israel oder für die ganz besonderen frommen Menschen. Sie gelten genauso mir einzeln und allein. Ich darf sie für mich übernehmen und festhalten. Die Bibel ist das wahre, niedergeschriebene Wort Gottes. Von Menschen niedergeschrieben, von Geist Gottes, der in uns wohnt und in ihnen wohnte, eingehaucht. Es hat den Anspruch der Wahrheit und des Bleibens und der Gültigkeit für alle Zeiten. Alles vergeht, aber mein Wort bleibt bis in Ewigkeit. Genauso wie auch nichts uns trennen kann, egal wer zu uns kommt. Das sind die Superlativen. Und die findest du in der Bibel für dich. Halte fest das Bekenntnis der biblischen Worte. Und das dritte ist die Gemeinschaft. Gespräch mit Gott, Bibelstudium. Und das dritte ist die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Manches kann man nicht aus der Bibel für sich richtig verinnerlichen und manches kann man auch in dem Gebet nicht so richtig zu Ende sprechen. Aber wenn du mit einem Menschen sprichst, deines Vertrauens, der in dem Augenblick vielleicht von Gott für dich da ist, dann wird was Größeres geschehen. Dietrich Bonhoeffer sagt so schön, der Christus im anderen ist stärker als der Christus in mir. Ich kann manchmal den Christus in mir nicht fassen, aufgrund meiner inneren Mustern und meiner Gewohnheiten und dem, wie ich beschaffen bin, wie ich mit dem Glauben umgegangen bin. Aber wenn ein anderer mir der Christus von Augen malt, dann ist es stärker, dann ist es wirksamer, das ist authentischer, das ist greifbarer. Rede mit anderen darüber, nicht nur in der Seelsorge. Es ist gut, in die Seelsorge zu gehen, um zu bekennen, um einfach diese Dinge zu thematisieren. Aber auch so zwischendurch mit Menschen deines Vertrauens. Ja, und wenn dann Jesus wiederkommt, er kann in jedem Augenblick erscheinen. Die ersten Christen haben diese Worte bewegt, weil sie in der Naherwartung lebten. Das war für sie eine sehr intensive, authentische Zeit. Sie haben deswegen auch manche Gebote auch konkreter formuliert und sich danach ausgerichtet, weil sie gedacht haben, morgen kommt er schon vielleicht. Wir leben 2000 Jahre weiter und wissen noch nicht, wann er kommt. Aber der Anspruch bleibt nach wie vor. Er kann jeden Augenblick wie ein Blitz erscheinen. Und die ganze Welt sieht ihn auf einmal. Wann bin ich bereit? Wann ist meine Heilsgewissheit so reif, dass Jesus sagt, komm her, du bist bei mir. Das bleibt immer noch offen. Diese Spannung werden wir nicht auflösen können. Schon jetzt sind wir Christen und Himmelsbürger, aber wir sind noch in der Welt und noch nicht komplett. Und diese Spannung dürfen wir aushalten. Und die traut uns Gott auch zu. Aber nicht zum Verderben, nicht zum Verzweifeln, nicht zum Aufgeben, sondern vielmehr um motiviert in diesem Raum zu leben und zu gestalten und auf ihn zu warten, indem wir nach vorne schauen, dass er der Wiederkommende ist, alle anderen gehen. Und wenn du mit ihm persönlich im Gespräch bleibst, über all diese Themen, wenn du in der Bibel und dein Leben orientierst, wenn du auch in Gemeinschaft mit anderen unterwegs bist und dir diese Anliegen Gottes wichtig sind, dann glaube mir, das kann auch nicht anders werden. Wenn du in dieser Haltung lebst, dann kannst du einfach eine Gewissheit haben, Jesus kommt und sagt, endlich Jesus, bist du gekommen, wie schön. Und es ist eine schöne Wiedervereinigung von denen, die sich gegenseitig lieben, wertschätzen, gemeinsam unterwegs sind, im Gespräch geblieben sind. Und deswegen möchte ich gerne euch immer in diese authentische, praktische Lebensführung des Glaubens immer wieder ermutigen. Es kommt nicht darauf, wie oft, wie schnell, wie intensiv, wie tief, sondern dass wir das tun, dass wir drinnen bleiben. Und wenn Jesus kommt, sagt er, komm, du warst einfach dabei, du bist warm, du bist nicht kalt, du bist bei mir. Amen.